Eins. Ja, ist gut. Okay. Dann begrüße ich euch herzlich zu unserem Gottesdienst. Schön, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt. Lasst uns doch gemeinsam beten, bevor wir uns auf den Text oder zum Text begeben, will ich mal so sagen. Lasst uns beten. Ich lade euch ein, aufzustehen. Ich glaube nicht, dass ihr euch zu viel bewegt. Kälte ist nicht richtig, aber der Frische schadet es nicht. Nun, lieber Vater, wir kommen zu dir als dein Leib und als deine Gemeinde. Wir danken dir für diesen Morgen, den du gegeben hast. Danke dir, dass du ihn vorbereitet hast, dass du uns die Gnade schenkst, dass wir hier zusammen sein dürfen. Ich möchte dich bitten, dass du diese Leitung über diesen Gottesdienst übernimmst, dass du das Wort übernimmst, dass du selber redest und zu den Herzen sprichst. Du weißt, dass wir nur Fleisch und Blut sind. Von Natur aus sind wir zu nichts imstande, nichts haben wir, was wir bringen können. Deswegen bitten wir, dass du die Lehre ausfüllst, dass du hineinsprichst, dass du das wirkst, was dir wohlgefällt, dass du deinen Namen groß und herrlich machst. Amen. Amen. Wir haben heute einen besonderen Anlass, zu dem wir uns treffen. Wir feiern die Himmelfahrt unseres Herrn Jesus Christus. Ja, ein hohes Fest, will ich mal so sagen, woraus wir kein Gesetz machen, aber was wir als Anlass nehmen, uns zu freuen und geistliche Wahrheiten zu verkündigen, zu predigen und daran gemeinsam zu freuen. Jesus ist in den Himmel gefahren. Die Bibel berichtet uns davon in der Apostelgeschichte und der Text wird sehr häufig genommen, um an diesen Festtagen zu predigen. Allerdings habe ich mich dafür entschieden, einen anderen Text heute zu nehmen, der uns aber auf die gleiche Wahrheit hinleitet, der uns das Gleiche verkündigt, der uns nur aus einer anderen Perspektive hier lehren möchte. Und ich möchte euch bitten, ich habe überlegt, das ist für mich immer eine schwierige Sache. Wenn ich das Matthäus-Evangelium auslege, dann muss ich mir nicht viel Gedanken machen, welcher Text ist als nächstes dran. Aber wenn so etwas aus der Reihe kommt, dann überlege ich mir, was für einen Text soll ich denn nehmen? Das ist nicht so leicht für mich. Und so bin ich ins Gebet gegangen, habe gefragt den Herrn, welchen Text, welcher soll es sein? Und dann just am gleichen Tag bin ich bei Psalm 72 vorbeigekommen, in meiner Bibel lese. Und den bitte ich euch aufzuschlagen, denn das habe ich so als eine Erhörung gesehen. Und diesen Psalm möchte ich euch vorlesen und mit diesem Psalm möchte ich mich beschäftigen mit euch ein wenig. Schlagt mit mir auf, Psalm 72. Hier heißt es folgendermaßen, von Salomo: Gott, gib deinem König deine Rechtssprüche und deine Gerechtigkeit, dem Königssohn, dass er dein Volk richte in Gerechtigkeit und deine Elenden nach Recht. Es mögen dem Volk Heil tragen, die Berge und die Hügel Gerechtigkeit. Erschaffe Recht den Elenden des Volkes, bringe Hilfe den Kindern des Armen und den Unterdrücker zertrete er. Und er möge lange leben, solange die Sonne scheint, solange der Mond leuchtet, von Generation zu Generation. Er komme herab wie ein Regen auf die gemähte Flur, wie Regenschauer als Befeuchtung auf das Land. In seinen Tagen wird der Gerechte blühen und Fülle von Heil wird sein, bis der Mond nicht mehr ist. Und er möge herrschen von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Vor ihm sollen sich beugen die Bewohner der Wüste und seine Feinde sollen den Staub lecken. Die Könige von Tarsis und von den Inseln sollen Geschenke bringen, es sollen Tribute entrichten. Die Könige von Sheba und Saba und alle Könige sollen vor ihm niederfallen, alle Nationen ihm dienen. Denn retten wird er den Armen, der um Hilfe ruft, und den Elenden und den, der keinen Helfer hat. Er wird sich erbarmen des Geringen und des Armen, und das Leben der Armen wird er retten. Aus Bedrückung und Gewalttat wird er ihr Leben erlösen, denn ihr Blut ist kostbar in seinen Augen. Und er soll leben, und von dem Golde Schebas wird man ihm geben, und man soll beständig für ihn beten, den ganzen Tag ihn segnen. Überfluss an Getreide soll im Land sein, auf dem Gipfel der Berge soll es wogen, wie der Libanon seine Frucht. Sie sollen hervorblühen aus der Stadt wie das Kraut der Erde. Sein Name soll ewig sein, vor der Sonne soll aufsprossen sein Name. Und in ihm wird man sich segnen. Alle Nationen sollen ihn glücklich preisen. Gepriesen sei Gott, der Herr, der Gott Israels. Er tut Wunder, er allein. Und gepriesen sei sein herrlicher Name in Ewigkeit. Seine Herrlichkeit erfülle die ganze Erde. Amen. Ja, Amen. Es sind zu Ende die Gebete Davids, des Sohnes Isais. So, wenn jemand mich kennt, dann weiß er, dass diese Texte zu viel sein werden heute für diese Predigt. Also diese Texte, diese Verse, dass diese Verse zu viel sein werden, um wirklich im Detail darauf einzugehen und um alles rauszuholen, was in diesem Psalm steckt. Das ist völlig unmöglich. Es steckt so voll. Wir haben hier 20 Verse gelesen und diese 20 Verse, da steckt sehr, sehr viel drin. Aber wir wollen versuchen, uns einen Überblick über diesen Psalm zu verschaffen und zu schauen, was die Hauptaussage ist, um was es geht in diesem Psalm. Die Details, die dürft ihr euch dann bei einer Gelegenheit vornehmen und dann selbstständig entdecken und erforschen, so wie ihr die Zeit, die Gelegenheit, die Freude daran habt. Es gibt mit Sicherheit viel Schönes hier zu sehen und zu entdecken. Nun lasst uns, wie gesagt, einen Überblick uns verschaffen über diesen Text. Wer hat diesen Psalm geschrieben? Habt ihr es gehört? Wenn ihr eine Bibel habt, Vers 1, heißt es von Salomo. Das ist bemerkenswert. Warum? Wie viele Psalmen hat David geschrieben? So sagen wir ungefähr, habe ich mal gezählt, wenn ich mich nicht alles täusche, ungefähr die Hälfte von den Psalmen, die wir in der Schrift finden, die hat ungefähr die Hälfte David geschrieben. Salomo, wie viel hat er geschrieben? Einen. Zumindest von dem wir wissen, einer. Das ist interessant, ne? Das heißt, wir haben diesen einen Psalm hier überliefert von Salomo. Und wenn es nur ein einziger ist, dann ist wahrscheinlich schon etwas Besonderes, oder? Wenn Salomo ein einziger Psalm es reingeschafft hat in diese 150, dann müssen wir schauen, was hat er denn dort zu sagen? Kennt ihr noch einen Schreiber, von dem wir nur einen Psalm haben? Ein bisschen die Erwachsenen mal rauskitzeln. Normalerweise stelle ich immer Kinderfragen, aber heute sind relativ wenig Kinder da. Im Vergleich zu sonst. Wer weiß es? Ein Psalm, der auch von einem Autor, wo wir nur einen Psalm haben. Salomo ist einer, wer noch? Mose, oder? Psalm 90. Von Moses auch ein Psalm. Interessant. Nun, wer es geschrieben hat, das wissen wir. Das steht hier in Vers 1 von Salomo. Aber die viel entscheidendere Frage ist noch, über wen hat er denn geschrieben? Seht ihr hier, ab Vers 1 geht es schon los. Heißt es, Gott gibt dem König deine Rechtssprüche und deine Gerechtigkeit dem Königssohn. So, König und Königssohn, das ist hier nicht zwei verschiedene Leute, sondern es ist ein und derselbe. Er ist sowohl ein König als auch ein Königssohn. Das heißt, hier geht es um einen König, hier geht es um einen Königssohn. Und dann, wenn wir jetzt die Verse durchgehen, dann lesen wir ganz oft von er. Er, sein. Ihm, diese Dinge lesen wir ganz viel hier. Vers um Vers lesen wir das. Ich habe das bei mir im Text, in der Vorbereitung habe ich das unterstrichen. Eins nach dem anderen. Und da ist ganz eindeutig, dieser ganze Text geht um diesen König. Und die entscheidende Frage für uns ist ja, wenn wir wissen von Salomo, schon mal nicht schlecht, aber über wen redet er denn 20 Verse lang oder 19 Verse lang? Vers 20 ist noch der Abschluss. Aber 19 Verse lang, von wem redet er denn? Und da müssen wir uns ein bisschen forschen, müssen ein bisschen nachschauen. Was lesen wir hier? In Vers 2 heißt er, dass er dein Volk richte in Gerechtigkeit, deine Elenden nach Recht. So, wessen Volk? Wessen Volk soll er richten? Dein Volk, das heißt Gottes Volk. Das heißt, ist es ein Herrscher über Babylon, über Assyrien, über Ägypten, über Deutschland, über USA? Über wen? Über sein Volk. Das heißt in diesem Kontext hier über Israel. Ja? Das heißt, es muss ein israelitischer König sein. Es muss ein Volk, für König aus dem Volk Israel sein. Aber was ist es denn für ein König? Es gab doch viele im Volk Israel, oder? Nun, zu der Zeit von Salomo gab es einen, und das war wer? Salomo selbst. Interessant, ne? Salomo selbst. Also, schreibt Salomo hier über sich selbst etwa, oder meint er vielleicht doch jemand anders? Das ist eine interessante Frage. Kann man eine Abstimmung machen? Wen meint er? Ich würde sagen, als erstes können wir sagen, gibt es Argumente dafür, dass Salomo tatsächlich über sich selbst spricht. Warum? Warum? Ich möchte euch mal einladen, erste Könige aufzuschreiben. Könnt ihr auch aufschreiben, ist gut. Aufschlagen auch. Erste Könige, Kapitel 3, da lesen wir etwas von Salomo. Erste Könige, Kapitel 3. Hier heißt es nämlich ab Vers 7, dort ist diese Begebenheit, wo Gott dem Salomo sagt, bitte mich um etwas, ja, bitte, was ich dir geben soll, Vers 5, ja, und dann spricht Salomo so zu ihm, antwortet Salomo so auf diese Art und Weise, er sagt, Vers 7, und nun, Herr, mein Gott, du selbst hast deinen Knecht zum König gemacht anstelle meines Vaters David. Ich aber bin ein kleiner Junge, ich weiß nicht, aus noch einzugehen. Und dein Knecht ist inmitten deines Volkes, das du erwählt hast, eines großen Volkes, das wegen seiner Menge nicht gezählt noch berechnet werden kann. So gib denn, schau mal, wie es jetzt hier heißt, so gib denn deinem Knecht ein hörendes Herz, dein Volk zu richten. Dein Volk zu richten. Und zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Denn wer vermag dieses, dein gewaltiges Volk, zu richten? Worum bittet er? Er sagt, Herr, gib deinem König, dass er imstande ist, zu richten. Was haben wir hier gelesen? Psalm. Gott, gib dem König deine Rechtssprüche, deine Gerechtigkeit, dem Königssohn, dass er dein Volk richte in Gerechtigkeit und deine Elenden nach Recht. Vers 4, erschaffe Recht den Elenden und bringe Hilfe den Kindern des Armen und den Unterdrücker zertrete er. Ja? Wir sehen, dass eine sehr, sehr ähnliche Bitte hier ist. Wenn wir Vers 10, in den Vers, also da sehen wir eine starke Parallele, können wir sagen, ja, okay, das ist eine große Ähnlichkeit hier. Wenn wir ein bisschen weiterspringen, mitten in den Text hinein, zu Vers 10, schaut mal, was da geschrieben steht. Die Könige von Tarsis und den Inseln sollen Geschenke bringen. Es sollen Tribute entrichten, die Könige von Sheba und Saba. Habt ihr diese Orte hier, euch hier angehört? Von Tarsis, von Sheba und Saba. Jetzt lade ich euch ein, 2. Chronik, Kapitel 9 aufzuschlagen. 2. Chronik 9. Hier heißt es folgendes. Vers 21. Denn die Schiffe des Königs fuhren nach Tarsis mit den Knechten Hirams. Einmal in 3 Jahren kamen Tarsis-Schiffe, beladen mit Gold und Silber, Elfenbein und Affen und Pavianen. Ha, interessant, oder? Und alle Könige der Erde suchten das Angesicht Salomos, seine Weisheit zu hören, die Gott in sein Herz gegeben hatte. Wenn wir ein bisschen zurückblättern in Kapitel 9, Vers 1, gleiches Kapitel, Vers 1. Und die Königin von Saba hörte von Salomos Ruf. Und sie kam nach Jerusalem, um Salomo mit Rätselfragen zu prüfen. Und dann heißt es hier auch, sie trug Balsam, Öle, Gold in Menge, Edelsteine. Interessant, oder? Sehen wir hier sehr starke Parallelen von diesem Psalm zu dem, was im Leben von Salomo tatsächlich stattgefunden hat? Ja. Das ist ganz beeindruckend. Das ist nicht etwas, was er sich hier aus den Fingern gezogen hat, sondern es ist etwas, was tatsächlich wir widerspiegelnd finden im Leben von Salomo. Aber wenn wir aufmerksam lesen, dann sehen wir, das ist nicht alles, oder? Seid ihr über irgendetwas gestolpert in diesem Text? Oder wenn ihr jetzt diesen Text lesen wollt, mit dem Blick auf König Salomo, stolpert ihr über manche Dinge? Hoffentlich. Zum Beispiel in Vers 5. Ja? Vers 5, und er möge lange leben, solange die Sonne scheint, solange der Mond leuchtet, von Generation zu Generation. Eine Frage, wo lebt denn König Salomo heute? Wo kann man ihn denn besuchen? Ist er der Einzige, der... Sein Vater sagt in der Apostelgeschichte, heißt, sein Grab ist unter uns bis heute. Trifft es auf Salomo nicht zu? Ich würde sagen, doch, oder? Genauso ist er gestorben, können wir nachlesen, in Könige. Wird es uns auch berichtet, dass Salomo genauso gestorben ist wie alle anderen Könige? Ja, war das vielleicht einfach hier nur ein frommer Wunsch oder was war das hier? Ja, dann in Vers 7 ist es ähnlich. In seinen Tagen wird der Gerechte blühen und Fülle von Heil wird sein, bis der Mond nicht mehr ist. So ist der Mond noch. Hat der Mond aufgehört zu scheinen, als Salomo gestorben ist, oder? Nee, oder? Jetzt gerade sieht man ihn nicht, aber wartet ein bisschen, dann könnt ihr ihn beobachten irgendwann mal. Der Mond scheint, aber Salomo ist tot. Wenn wir noch weitergehen, in Vers 17. Vers 17 heißt es, und das ist die Höhe, und da würde ich sagen, das geht deutlich zu weit, wenn wir es auf Salomo einfach nur beschränken wollen. Hier heißt es nämlich, sein Name soll ewig sein. Sein Name soll ewig sein. Vor der Sonne soll aufsprossen sein Name. So, wichtiger als die Sonne. Und in ihm wird man sich segnen. Alle Nationen sollen ihn glücklich preisen. Stark, oder? Wie habt ihr euch heute morgens begrüßt? Sei gesegnet im Namen Salomos, oder? War's das? Ja, interessant, ich glaube nicht, oder? segnet ihr euch, wünscht ihr euch gegenseitig Gnade und Frieden im Namen des Königs Salomo. Ist nicht so ganz vertraut, oder? Sind wir wahrscheinlich nicht biblisch genug. Wir müssen zurück zur Schrift, ja? Müssen wir hier uns im Namen von König Salomo begrüßen. Oder aber schlage ich vor, dass wir hier etwas anderes vorfinden. Wenn wir nämlich zurückblättern, ich lade euch ein, zurückzublättern, ganz an den Anfang der Bibel, Genesis 12, jetzt muss ich euch noch meinen Beweis erhärten, dass hier von einem anderen die Rede ist als von Salomo. 1. Mose, nicht 12, wir kürzen ab, wir lesen Kapitel 22, Vers 18. Wird zu Abraham gesagt, 1. Mose 22, 18, und in deinem Namen, in deinem Samen, also das heißt in deinem Nachkommen, werden sich segnen alle Nationen der Erde dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. In deinem Samen, in deinem Nachkommen werden sich segnen alle Nationen. Nun, hier könnten wir auch sagen, ja, aber es könnte ja trotzdem noch Salomo sein, oder? Weil ist Salomo ein Nachkomme von Abraham? Gewiss, keine Frage. Aber wer es ganz zweifelsfrei wissen will, und ihr kennt diese Stellen, ich bin euch nicht böse, wenn ihr nicht jedes Mal hinblättert, aber hört es nur kurz, in Galater 3 heißt es, Vers 16, dem Abraham aber wurden die Verheißungen zugesagt und seiner Nachkommenschaft. Er spricht nicht und seinen Nachkommen, wie bei vielen, sondern wie bei einem und deinem Nachkommen. Und der ist Christus. Christus. Ihr Lieben, ich will es ganz klipp und klar sagen, das, was hier geschrieben ist, das ist über Jesus geschrieben. Dieser Psalm handelt von Jesus. Wer einen weiteren Beweis will, der kann noch Jesaja 60 mit hinzunehmen. Jesaja 60, wisst ihr, was dort geschrieben steht? Vers 6, eine Menge Kamele wird dich bedecken, junge Kamele von Midian und Eva, sie alle werden aus Saba kommen. Oh, habt ihr das gehört? Saba. Ja, den Ort, der kam jetzt in Psalm 72 vor. Und jetzt heißt es hier, sie alle werden aus Saba kommen, Gold und Weihrauch tragen sie. Sie werden das Lob des Herrn fröhlich verkündigen. Was heißt es hier? Gold und Weihrauch werden sie bringen. Wenn ihr jetzt Matthäus 2 noch mit hinzunehmt, was seht ihr dann? Wem wurde Gold und Weihrauch gebracht? Noch Myrrhe. Jesus. Wo kamen sie her? Midian, Eva, Saba, es heißt aus dem Land, aus dem Morgenland. Ich vermute, dass sie sich dort getroffen haben und von dort aus aufgebrochen sind. Aber von überall her kamen diese und sie brachten ihre Gaben. Und wem brachten sie sie? Sie brachten sie zu Jesus. Nun, ich hoffe, dass das für euch Beweis genug ist, dass wir in diesem Psalm zwar durchaus über Salomo lesen, aber dass wir hier gleichzeitig eine Verkündigung eines viel größeren, eines viel herrlicheren Salomo haben, als nur der, der vor vielen, vielen Jahrhunderten hier gelebt hat. Jetzt möchte ich mit euch ganz überflugsmäßig aber über diesen Text drüber gehen, nachdem wir geklärt haben, von wem die Rede hier ist, und möchte mit euch festhalten, was wird über diesen König gesagt. Ist ja schön zu wissen, wenn wir wissen, dass es der König ist, dass er diese ganzen Verheißungen hat. Aber was wird über ihn denn konkret ausgesagt? Lasst uns ganz kurz hineingucken. Psalm 72, Vers 1 bis 4. Was finden wir dort? Wenn ihr die Bibel habt, grabt eure Nase dort hinein und schaut, was sich dort immer wieder wiederholt. Heißt es, Gott gibt dem König deine Rechtssprüche, deine Gerechtigkeit dem Königssohn, dass er dein Volk richte in Gerechtigkeit und deine Elenden nach Recht. Es mögen dem Volk Heil tragen die Berge und die Hügel Gerechtigkeit. Er schaffe Recht den Elenden des Volkes, bringe Hilfe den Kindern des Armen. Was habt ihr hier mal und mal und mal und mal gelesen? Recht und Gerechtigkeit, oder? Diese Wörter kamen hier eins nach dem anderen Mal vor. Was bedeutet das? Was wird es für ein König sein? Ein gerechter König. Ich hab mir fünf Punkte hier zusammengefasst aus diesem Psalm, die die Herrschaft dieses herrlichen Königs Gottes beschreiben. Und der erste Punkt ist gerechte Herrschaft. Seine Herrschaft ist eine gerechte Herrschaft. Ist das gut? Ja, aber nicht besonders, oder? Kennen wir doch, oder? Gerechte Herrschaft ist doch überall um uns her, oder? Ist doch alles gerecht. Unser ganzer Alltag ist gerecht, oder? Alle, die was zu sagen haben, die sind immer gerecht, oder? Ihr seid so friedlich und so wenig widersprechend, dass ich es fast glauben will. Die Realität ist doch eine andere, Geschwister, oder? Wie viel Ungerechtigkeit gibt es gerade von den Herrschern, oder? Wie viel gibt es an ungerechten Entscheidungen, die getroffen werden, an ungerechter Einstellung, an ungerechter Haltung? Sprecht nur mal mit ein paar Glaubensgeschwistern irgendwo anders auf dieser Welt, was sie für Erfahrungen machen mit Gerichten, mit Herrschern. Handeln sie recht? Handeln sie gut? In vielen Fällen nicht. In vielen Fällen nicht. Und wisst ihr, es ist zur Zeit des Volkes Israel damals, was oftmals nicht viel anders als es heute ist. In Zephania Kapitel 3, ein kleiner Prophet. Schaut mal, was es dort heißt. Finde ich sehr treffend beschrieben. Die Situation, die wir auch heute oft finden. Zephania Kapitel 3, Vers 3. Hier heißt es, ihre Obersten, also von dem Volk, in ihrer Mitte sind brüllende Löwen. Seid ihr gerne mit einem brüllenden Löwen zusammen? Nur wenn das Gitter in der Wilhelma dazwischen ist, ne? Sonst nicht unbedingt. Ihre Obersten in ihrer Mitte sind brüllende Löwen. Ihre Richter sind Wölfe am Abend. Wisst ihr, was Wölfe am Abend sind? Hungrig. Die nichts für den Morgen übrig lassen. Würdet ihr gerne in so einem Volk leben? Ich denke nicht, oder? Aber leider ist es oftmals die Realität. Aber selbst wenn wir einen König haben, selbst wenn wir einen König haben oder eine Regierung haben, die sich tatsächlich bemühen, gerecht zu sein, ist jeder Richter korrupt? Ist jeder, der irgendetwas zu entscheiden hat, ein Schlechter und ein Böser von so böse, wie er nur sein kann? Nein, natürlich nicht. Es gibt natürlich durchaus auch Richter, die bemüht sind, Gerechtigkeit zu schaffen. Aber wisst ihr, was das Problem bei uns Menschen ist? Das kenne ich doch von zu Hause. Wisst ihr, meine Kinder, die kommen zu mir und sagen, der hat das gemacht. Und der andere kommt und sagt, der hat mir das, aber das gemacht. Und sagt, der hat mir aber das gemacht. Und wisst ihr, was ich sagen muss? Ich habe keine Ahnung. Ich war nicht dabei. Ich habe es nicht gesehen. Wie soll ich ein vollkommenes Urteil fällen, oder? Wir sind so beschränkt, wir sehen nicht, was wirklich gerecht ist. Und der eine, der kann besser schwätzen vielleicht als der andere. Und was bekommt er? Recht. Toll. Es ist nicht gut. Das heißt, was für ein Problem haben wir? Dass der Mensch beschränkt ist, dass jeder menschliche Richter, jeder menschliche Herrscher begrenzt ist und einfach nur durch seine Unfähigkeit oftmals ungerecht ist. Aber was ist mit unserem König? Ich lese euch mal etwas vor aus Jesaja Kapitel 11. Oh, wie schön. Hört es euch mal an, was hier über unseren König gesagt wird, über Jesus. Jesaja 11, Vers 1. Und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais, Ein Schössling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Jetzt hört mal zu. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, und nicht zurechtweisen nach dem, was seine Ohren hören. Ah, das ist eine interessante Art und Weise, das auszudrücken, oder? Was heißt das? Soll das heißen, also das ist so ein Richter, dem bringst du deine Sachen vor, aber der macht seine Augen zu und macht seine Ohren zu und dann fällt er sein Urteil. Das wäre schlimm, oder? Das wäre schlimm. Aber worum es hier geht, ist etwas anderes. Hier geht es darum, dass er nicht sein Urteil nicht durch das beeinflusst wird, was sich vor seinen Augen abspielt und was ihm gesagt wird, sondern er fällt ein objektives Urteil. Versteht ihr? Das ist genau das Gegenteil von dem, was unser Problem ist. Ich muss das bewerten nach dem, was mir gesagt wird, nach dem, was mir vorgelegt wird, nach dem, was ich höre. Und das kann sehr falsch sein. Aber unser König ist anders, ihr Lieben. Er richtet in Gerechtigkeit, in absoluter Gerechtigkeit. Vers 4, sondern er wird die Geringen richten in Gerechtigkeit und die Elenden des Landes zurechtweisen in Geradheit. Und er wird den Gewalttätigen schlagen mit dem Schlag seines Mundes und mit dem Hauch seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Schurz seiner Hüften sein und die Treue der Schurz seiner Lenden. Oh, ihr Lieben, ist es gut und es ist für uns ein Grund zum Feiern, dass wir einen gerechten König haben. Ich finde es ziemlich gut. Bei all der Ungerechtigkeit, die wir erleben, bei all dem, was nicht richtig ist, was schlecht ist, was uns so zu schaffen macht, dürfen wir wissen, wir haben einen gerechten König. Ihr Lieben, ich will euch einfach ermutigen und euch da hinschicken zu Jesus. Wenn ihr Leid, wenn ihr Ungerechtigkeit habt, diese Dinge, was tut man damit? Einfach schlucken, oder? Einfach runterwürgen? Geht damit zu dem, der gerecht richten wird. Geht damit zu ihm. Er wird gerecht richten. Wir könnten Stelle um Stelle jetzt da aufschlagen, die uns das weiter und weiter bestätigen. Aber wir wollen ja uns überblicksmäßig einen Überblick über diesen Text verschaffen. Deswegen halten wir das fest und gehen weiter. Wir halten fest, wir haben einen absolut gerechten König. Ah, das ist Grund, das allein ist schon Grund zum sich freuen und ein Fest zu feiern. Aber es ist nicht das Einzige. In Vers 5 lesen wir einen weiteren Aspekt. Was ist mit diesem gerechten König? Und er möge, heißt es hier in Psalm 72, er möge lange leben, solange die Sonne scheint, solange der Mond leuchtet, von Generation zu Generation. Und ich erinnere euch, Vers 17, sein Name soll ewig sein. Sein Name soll ewig sein. Was ist das Problem mit einer guten Regierung? Was ist das Problem mit der besten menschlichen Regierung? Wenn sie vorbei ist, kommt was Schlechteres. Ja. Wenn ihr euch vorstellt, der beste menschliche König, den ihr euch vorstellen könnt, was ist das Problem? Dass er stirbt. Und dass dann der Nächste kommt. Oder in unserem Fall, dass er abgewählt wird. Stellt euch mal vor, wir hätten eine richtig gute Regierung. Was ist das Problem? Irgendwann mal ist es vorbei. Irgendwann mal ist es vorbei. So, wenn wir zum Beispiel 2. Könige lesen würden, Kapitel 23, wisst ihr, dort heißt es über den König Josia. Ein toller König. Wirklich ein Vorbild gewesen. Und was heißt es dann kurz und knapp und knackig? Er zog aus gegen den König von Ägypten. Und was passierte? Umgebracht. Hart. Und was kommt danach? Was passiert danach? Der nächste König kommt und er ist nicht gut. Er ist nicht gut. Aber wisst ihr, ihr Lieben, unser König lebt ewig. Er stirbt nie. Unser König ist vollkommen gerecht und er stirbt niemals. Morgen und übermorgen wird er da sein, nächste Woche und nächsten Monat und nächstes Jahr und nächstes Jahrzehnt. Und wenn wir 100 Jahre alt werden, wisst ihr, wer da noch immer auf dem Thron sitzt und immer noch herrscht? Jesus. Ist doch gut, oder? Das ist Grund, sich zu freuen, oder? Jesus wird nie abgelöst, er wird nie abgewählt. Er wird nie besiegt, er wird nie bekämpft. Können wir zuversichtlich sein? Überaus, überaus. Lasst uns weitergehen. Er hat als drittes eine segensreiche Herrschaft. Er hat eine segensreiche Herrschaft. Vers 6. Er komme herab wie ein Regen auf die gemähte Flur, wie Regenschauer als Befeuchtung auf das Land. Vers 16 heißt es, und Überfluss an Getreide soll im Land sein, auf dem Gipfel der Berge soll es wogen. Wie der Libanon sei seine Frucht, sie sollen hervorblühen aus der Stadt wie das Kraut der Erde. Das sind hier Bilder, die benutzt werden, oder? Ein Regen auf die gemähte Flur. Regenschauer auf das Land. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr ihr jetzt Gott preisen würdet, wenn es jetzt sofort einfach anfangen würde, aus Strömen zu regnen. Ich müsste erst mal schauen, dass ich meine Bibel in Sicherheit bringe. Ach, so. Wir haben so ein bisschen ein anderes Verhältnis zu Regen. Wenn ihr aber mal vielleicht 2-3 Jahre in diese Gegend hier zieht, in der Salomo gelebt hat, dann werdet ihr über Regen anders denken. Regen ist, oder wenn ihr allein euch nur ein wenig umorientiert, euren Beruf aufgebt und mal in die Landwirtschaft geht, dann werdet ihr ein bisschen anders was lernen, was Regen bedeutet. Regen ist für viele, viele, viele Menschen hier auf der Erde einfach nur ein Grund, Gott zu preisen. Warum? Weil in der Wüste nichts wächst. Weil wenn Sonne, Sonne, Sonne ist, dann wird es trocken, dann wird es hungrig, dann wird es arm, dann wird es lebensbedrohlich. Aber dieser König, den wir haben, er kommt herab wie ein Regen auf eine gemähte Wiese oder auf ein gemähtes Land, auf ein gemähtes Feld. Wie ein Regenschauer, der das Land tränkt. Bleibt mal den ganzen Tag heute ohne Trinken. Vielleicht kommt die Sonne nachher raus. Und dann werdet ihr es ein bisschen nachvollziehen können, was das bedeutet. Wenn man ausgedürstet ist und dann kommt Wasser. Das ist Leben. Es ist Segen. Das ist dieses eine Bild hier, was verwendet wird. Das Blühen, was hier verwendet wird in Vers 7. In Vers 16 heißt es, Überfluss an Getreide soll im Land sein. Auf dem Gipfel der Berge soll es wogen. Finde ich interessant. Ist das was Besonderes, wenn auf dem Gipfel der Berge schon der Weizen ist? Warum ist da oben auf dem grünen Hainer, warum wächst da kein Weizen? Ist komisch, oder? Wäre doch eigentlich schön, oder? Auf einem Berg ist es ein bisschen schwierig, Getreide anzubauen. Okay? Und auf dem Gipfel, weiß ich, habt ihr schon mal ein Bild gesehen, wo so ein großer Berg, Gipfelkreuz und umgeben von Weizen? Eigentlich nicht, ne? Wo wird immer angebaut? Im Tal. Aber was macht man, wenn im Tal kein Platz mehr ist? Geht man auf den Berg. Das ist einfach ein Bild dafür, dass das ganze Land von Segen überfließt. Ja? Ihr kennt diese Redewendung, wo es heißt, in ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Okay? Das heißt, wenn es so viel gibt, dass es schon in Flüssen läuft, ja, ist natürlich nicht ganz wörtlich natürlich gemeint, aber es ist ein Bild für Gottes unaussprechlich großen Segen. Und das ist Jesus. Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn, Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt in Christus. Und sollen wir all die Segnungen ausführen jetzt? Vers 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Epheser 1, 2, 3. Mit jedem geistlichen Segen sind wir in Christus gesegnet, ihr Lieben. Durch Jesus haben wir jeden denkbaren guten Segen. Ich springe weiter. Ich habe gesagt, dass ich es nur überflugsmäßig machen kann. Seine Herrschaft ist nicht nur eine segensreiche Herrschaft, sondern sie ist auch eine unbegrenzte Herrschaft. Es ist schön, wenn er gerecht ist. Es ist schön, wenn er für immer bleibt. Es ist sehr gut, wenn er segnet. Aber was ist, wenn du in einem anderen Land wohnst? Wenn du woanders wohnst? Vers 8. Und er möge herrschen von Meer zu Meer, vom Strom bis an die Enden der Erde. Vor ihm sollen sich beugen die Bewohner der Wüste, seine Feinde sollen den Staub lecken. Die Könige von Tarsis und den Inseln sollen Geschenke bringen, sollen Tribute entrichten. Die Könige von Sheba und Saba und alle Könige sollen vor ihm niederfallen, alle Nationen ihm dienen. Das heißt, was ist das für eine Herrschaft? Das heißt, wir haben hier eine Herrschaft, die nicht begrenzt ist. Das bedeutet, wenn du auswanderst nach Frankreich, dann hast du nicht Pech gehabt, weil dort Jesus nicht ist. Oder wenn du nach Südamerika gehst oder wenn du sonst irgendwo hingehst, die Herrschaft Jesu ist überall und alle Mächte und alle Kräfte sind ihm unterworfen, ihr Lieben. Es gibt nichts und niemand, der sich ihm widersetzen kann. Seine Herrschaft ist nicht lokal, sie ist universal. Was heißt es, was sagt Jesus am Ende unseres Evangeliums, in dem wir sind? Matthäus 28. Ihr kennt es doch sehr gut, oder? Matthäus 28. Ganz berühmt. Jesus trat, Vers 18, Jesus trat zu ihnen, redete mit ihnen, sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Außer Himmel und Erde gibt es nichts im Sprachgebrauch der Schrift. Überall herrscht er, überall. Ihr Lieben, ist das eine gute Nachricht? Ist es ein Grund, dass wir heute uns Zeit nehmen, uns zu freuen und etwas zu feiern? Wir haben in Jesus einen gerechten Herrscher. Wir haben einen ewigen Herrscher in ihm. Wir haben in ihm einen Herrscher, der den ganzen Segen Gottes bringt und dessen Herrschaft unbeschränkt ist. Herrlich und wunderbar. Letzter Punkt, Psalm 72. Und das finde ich bei all dem erstaunlich, oder? Wenn wir so einen gewaltigen, so einen mächtigen König haben, wie wird er dann wohl sein? Zu den Kleinen und zu den Geringen. Wie viel habt ihr zu tun mit den Königen und Herrschern und Präsidenten und Bürgermeistern und Ministerpräsidenten und wer weiß es nicht alles. Mit all den Regierenden, wie viel verkehrt ihr so mit denen jeden Tag? Schon oft, oder? Die meisten nicht unbedingt. Was ist das Problem mit diesen, mit den Großen? Dass sie sehr, sehr weit weg sind von uns, oder? In welchen Sphären bewegen sie sich? Mit wem verkehren sie? Sie treffen ihresgleichen. Sie verkehren mit ihresgleichen. Aber wenn du da nicht dazugehörst, dann hast du ein Problem. Und ganz oft interessiert sie der Kleine, der Arme, der Geringe nicht. Aber was ist mit unserem König? Schaut einmal, was hier geschrieben steht. Und ich finde das so tröstlich und so schön. Ich hoffe, dass ihr das jetzt nicht verpasst. Das ist etwas sehr Unerwartetes für so einen gewaltigen Herrscher. Psalm 72, Vers 12. Denn retten wird er den Armen, der um Hilfe ruft, und den Elenden und den, der keinen Helfer hat. Er wird sich erbarmen des Geringen und des Armen, und das Leben der Armen wird er retten. Aus Bedrückung und Gewalttat wird er ihr Leben erlösen, denn ihr Blut ist kostbar in seinen Augen. Habt ihr das aufgesogen? Ich hoffe, dass ihr euch zu diesen Armen und zu diesen Elenden rechnet. Denn auf die hat der König ganz besonders sein Augenmerk gerichtet. Habt ihr das gemerkt? Von wem hat er hier gesprochen? Von den Wohlhabenden, von den Reichen? Was ist mit denen? Die müssen zu ihm kommen und müssen sich vor ihm beugen. Die müssen vor ihm niederfallen. Sie müssen seine Herrschaft anerkennen. Aber was ist mit den Armen, mit den Elenden, mit den Geringen? Die wird er retten. Die wird er erlösen. Denen wird er helfen. Denen wird er sich zuwenden. Matthäus 5. Vers 2. Und als er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Ich finde es so tröstlich und so wunderbar, dass er gerade sein Auge auf diese setzt, auf die die meisten Menschen kein Auge setzen würden. Nicht einmal als Normalbürger, schon gar nicht als ein König, als ein Herrscher. Und schaut, ich will euch nur ganz kurz noch sagen, wie besonders auch diese Worte sind, die hier gebraucht werden. Es liest sich so schnell. Er wird den Armen retten, der um Hilfe ruft. Okay, ja, super. Und den Elenden und den, der keinen Helfer hat. Jetzt hier in Vers 13, er wird sich erbarmen des Geringen. Wisst ihr, was da eigentlich steht? Hier heißt es eigentlich wörtlich, ja, sein Auge wird fließen. Ja, er wird fließen über den Armen oder über den Geringen, über den Elenden, ja. Er wird fließen. Was heißt das, er wird fließen? Das heißt, sein Auge wird fließen. Was heißt das, sein Auge wird fließen? Das heißt, er wird Mitleid haben. Er wird Mitleid haben. Was für ein Bild haben wir von Jesus? Er ist ein König, der sich erbarmt. Ein König, der, deswegen habe ich diesen letzten Punkt genannt, eine barmherzige Herrschaft. Eine, die von tiefer Barmherzigkeit, von einem tiefen Erbarmen gekennzeichnet ist. Oh, ist das etwas, was wir vermissen bei vielen, die heutzutage regieren? Erbarmen. Mitleid. Ein bewegtes Herz. Unser König ist so einer. Das Leid, das Elend, die Not lässt sein Herz nicht kalt. Wir kommen jetzt in unserem Matthäus-Evangelium zu einem Text, ihr Lieben. Wisst ihr, da freue ich mich schon drauf, den Text zu predigen. Aber ich gebe euch schon nur einen kleinen Vorgeschmack schon mal. Matthäus 9, da sehen wir genau das. Matthäus 9, Vers 36. Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt. Wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Seht ihr das? Seht ihr den Herrn? Oh, da werden wir uns damit befassen müssen. Er wurde innerlich bewegt über die Volksmengen. Er sah sie. Er wurde innerlich bewegt über sie. Wie wunderbar, dass wir so einen Herrscher haben, dass wir so einen Heiland haben, so einen König haben, der so barmherzig ist. Ich möchte euch Mut machen, ihr Lieben. Wollen wir uns über Jesus freuen? Über diesen König, der 100% gerecht ist, der ewig herrscht, der ein Segen ohne nie gekannten Ausmaßes bringt, der unbegrenzt seine Herrschaft ausübt und der sich über die Elenden und über die Armen erbarmt. Ich hoffe, dass das für uns Grund genug ist, Gott zu preisen und anzubeten. Und dazu möchte ich euch Mut machen. Das, was hier in Vers 17 steht. Sein Name soll ewig sein. Vor der Sonne soll aufsprossen sein Name. Und in ihm wird man sich segnen. Das dürft ihr tun, ihr Lieben. In diesem Jesus kann man sich wirklich Segen zusprechen. Wenn man ihm gehört, wenn man ihm nachfolgt, wenn man sein ist. In ihm sind wir mit jedem Segen gesegnet. Wer hat einen König wie wir? Das feiern wir an diesem Tag heute. Das feiern wir an Himmelfahrt. Ich lade euch ein, Gott mit mir zu preisen und zu loben. Dieser Psalm, der endet mit einem Lobpreis, mit einem Ausbruch. Gepriesen sei der Herr. Ich möchte euch einladen, dass ihr dasselbe mit mir tut. Jesus anzubeten, Gott anzubeten. Er ist es wert, er ist es würdig. Steht doch auf. Herr, vergib uns, wenn wir uns zu gerne und zu oft mit den menschlichen Regierungen aufhalten und unseren Fokus zu sehr darauf setzen. Egal, ob sie gut sind oder ob sie schlecht sind, sie bleiben doch alle weit, weit, weit hinter dir zurück. Und wir wollen dir den Raum geben und wir wollen dir und wollen auf dich blicken, denn es gibt keinen König, der so ist wie du. Wir danken dir für Jesus. Wir danken dir, dass du ihn als ein König eingesetzt hast, dass du ihn aus dem Grab herausgeholt hast, dass du ihn auf den Thron gesetzt hast und dass wir wissen dürfen, dass wir diesem König gehören dürfen und dass er gerade auf uns arme und elende Sünder, sein Auge gerichtet hat, um uns gnädig zu sein, um uns zu erlösen, um uns zu retten. Danke dir, Herr, dass wir solche Dinge lesen dürfen, dass unser Blut kostbar ist in deinen Augen. Wie wunderbar und wie schön ist das. Ich will dich von Herzen dafür preisen. Danke dir, dass du uns das gibst, dass du uns das schenkst und wir wollen unsere Lippen überlaufen lassen mit diesem Lobpreis und wollen dir Ehre geben. Bereite du unsere Herzen dazu, mach du uns dazu fähig und lass du dies ein Tag der Freude werden an dir, an deinem Werk. Danke dir für alles. Amen. Amen.